Matthäus 1, ab Vers 18. Die Geburt Christi ereignete sich so. Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, dass, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Während er aber darüber nachdachte, sieh, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der spricht: Sieh, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihn Immanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Die zweite Lesung stammt aus Lukas Kapitel 1, ab Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr, also zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Lasst uns beten. Ein mächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Schenk uns nun Glauben und Liebe, indem wir Jesus Christus besser kennenlernen. Dazu brauchen wir deinen Geist, und um sein Wirken bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Amen. Wenn man sich Hals über Kopf verliebt hat, dann geschieht es nicht selten, dass es den beiden Turteltauben bis hin zur Hochzeitsnacht einfach zu lang wird. Nicht immer entstehen daraus sichtbare Konsequenzen in Form einer gewissen Rundung, die sich dann nach 9 Monaten auch akustisch bemerkbar macht. Wenn es aber doch geschieht, kann man verzweifelt nach Auswegen suchen. Gerade in einer Kultur, die anders als die unsere Jungfräulichkeit als Tugend betrachtet und nicht als Schmach, die es möglichst früh abzulegen gilt. Gehört die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria also vielleicht in diese Kategorie kreative, aber letzten Endes durchschaubare Erklärungsversuche, ansonsten ziemlich leicht erklärbarer biologischer Vorgänge? Schon zu Lebzeiten von Jesus Christus überzeugte Marias Erklärung längst nicht alle. In Johannes 8, Vers 41 zum Beispiel setzten die Pharisäer nach einem langen Austausch über Vaterschaft zum Schlag unter die Gürtellinie an, und man kann die Häme förmlich heraushören, als sie dann an Jesus gerichtet sagen: Wir sind nicht durch Hurerei geboren? Autsch! Schon immer gehörte die Jungfrauengeburt also zu den umstrittensten Glaubensartikeln des christlichen Glaubens. Wäre es da nicht einfacher für uns Christen, wenn wir uns dieser Peinlichkeit wirklich von dieser Peinlichkeit verabschieden würden? Würde man nicht der christlichen Mission einen Gefallen tun, wenn man den Glauben an Jesus auf eine festere, rationale Basis stellen könnte? Angesichts der großen Skepsis ist es vielleicht erstaunlich, dass die weltweite Kirche sich nie von diesem Glaubensartikel verabschiedet hat. Tatsächlich möchte ich auch euch heute anhand der Bibel davon überzeugen, dass die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria kein unangenehmer Teilaspekt des christlichen Glaubens darstellt, den man am liebsten vermeidet, solange es geht, oder dann irgendwo agnostisch versteckt, verbirgt, sondern dass sie tatsächlich einen zentralen und auch sogar notwendigen Aspekt darstellt von Gottes rettendem Eingreifen in unser menschliches Verlorensein. Und ich hoffe, dass wir uns am Ende mehr darüber freuen können, dass Jesus Christus wirklich empfangen und geboren wurde von der Jungfrau Maria. Bevor wir einsteigen, soll ich einen Punkt vielleicht noch erwähnen. Der bezieht sich auf die Bezeichnung Jungfrauengeburt. Es stimmt zwar, dass Maria bis zur Geburt Jesu Jungfrau blieb, das lesen wir ja auch hier in unserem Text in Vers 25, dort heißt es, Josef erkannte Maria nicht, bis ihren ersten Sohn gebar, damit es gemeint, sie hatten keinen Geschlechtsverkehr. Aber offensichtlich ist das hier nur ein Nachsatz zum eigentlich bedeutenden Teil. Und der besteht nicht der jungfräulichen Geburt, sondern in der jungfräulichen Empfängnis von Jesus Christus. Man muss sagen, leider wird manchmal um diesen eigentlichen Kern herum manches spekuliert, manches hinzugefügt, wie zum Beispiel, dass Maria ihr ganzes Leben Jungfrau blieb. Das ist eine sehr populäre Ansicht, aber dafür gibt es keinen biblischen Hinweis. Und es widerspricht auch der Tatsache, dass wir in Markus 6 von Brüdern und Schwestern von Jesus lesen. Es gibt keinen Anlass zu denken, dass es sich dabei nicht um leibliche Geschwister von Jesus handelt, noch gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass Maria dauerhaft Jungfrau blieb. Also es gibt noch einige andere unbiblische Mythen, die sich um diese Jungfrau Maria ranken. Und ich möchte euch wie auch in anderen Glaubensfragen ermutigen, dass ihr immer wieder zurückkehrt zu dem, was die Schrift lehrt, und allein darauf euren Glauben gründet und das andere ablehnt. Denn irgendwo ist es nicht hilfreich, wenn wir in unseren Glauben Dinge aufnehmen, die biblisch nicht begründbar sind. Also wie steht es mit dieser jungfräulichen Empfängnis? Eine unserer ersten Fragen ist dabei sicherlich die Frage, die auch Maria stellt, wie soll das zugehen? Das ist unsere erste Frage, unser erster Punkt auch. Ja, Maria brannte diese Frage auf den Lippen. Ihr seht hier schon einen Vers aus dem Lukas-Evangelium und nur zur besseren Einordnung, der Bericht im Matthäus-Evangelium betrachtet das Ereignis vor allem aus der Perspektive Josefs, das Lukas-Evangelium eher aus der von Maria. Und nachdem ihr der Engel angekündigt hatte, was geschehen wird, fragt sie dann verblüfft hier, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Wie soll das zugehen? Das ist eine legitime Frage, zumindest solange sie nicht aus Unglauben herrührt, sondern aus echtem Interesse und aus Verwunderung. Ja, man kann sagen, wie soll das zugehen? Und das ist Unglaube. Oder man könnte sagen, wie soll das zugehen? Aus echter Verwunderung und echtem Interesse. Nun, die Antworten, die uns Matthäus und Lukas liefern, geben uns keine wissenschaftliche Erklärung, die wir uns vielleicht in unserer wissenschaftlichen Welt erhoffen. In Matthäus 1,18 lesen wir, dass Maria schwanger war vom Heiligen Geist. Ja, wir lesen aber allerdings nicht, wie das geschah. Und auch in Lukas 1, Vers 35, ich hoffe, ihr habt das noch offen, erhalten wir zwar eine etwas ausführlichere Beschreibung, die ist auch auf der nächsten Folie, und dort heißt es, Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Also auch hier erhält weder Maria noch wir die genauen Abläufe, die Details, die man sich vielleicht mit wissenschaftlichem Denken erhoffen würde. Man kann das vielleicht mit der Schöpfungsgeschichte vergleichen, wo nicht die wissenschaftliche Beschreibung im Vordergrund steht, sondern die theologische Bedeutung. Und wie in der Schöpfungsgeschichte steht auch hier die Beziehung zwischen Geschaffenem und Schöpfer im Vordergrund. Ja, hier heißt es, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dieses Überschatten drückt Gottes herrliche Gegenwart aus durch den Heiligen Geist. Ja, hier wird keine anzügliche, erotische Aussage getroffen, wie sie in griechischen Göttersagen zu finden ist, sondern es geht um die rein geistliche Gegenwart und das geistliche Wirken von Gottes Kraft in Marias Leib. Wenn also keine wissenschaftliche Erklärung vorhanden ist, ist es auch müßig, darüber zu spekulieren, wie genau der Fötus entstanden ist. Ja, eins ist klar, einer weiblichen Eizelle fehlt das notwendige Y-Chromosom, damit daraus ein männliches Kind entstehen kann. Aber ohne Einwirkung von außen kann daraus nur wieder eine weibliche Zelle werden, aber keine männliche. Es muss ein Eingreifen von außen geschehen sein, damit Jesus ein Mann sein kann. Aber mehr können wir auch schon nicht mehr darüber aussagen. Wir wissen es nicht, die Bibel sagt es uns nicht, wie es zugeht. Und stattdessen werden wir in Lukas 1, Vers 37 im Zusammenhang auch mit Elisabeths Schwangerschaft aufgerufen zum Glauben. Hier heißt es, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie es genau ablief, wissen wir nicht. Weil Gott aber Gott ist und Schöpfer, kann eine Jungfrauengeburt für ihn gar kein Problem darstellen. Und tatsächlich hat ein Mann namens Glenn Scrivener einmal gesagt, und ich finde das ein sehr hilfreiches Zitat, entweder, also Christen glauben an die jungfräuliche Geburt von Jesus Christus. Materialisten glauben an die jungfräuliche Geburt des Universums. Man muss sich sein Wunder aussuchen. Entweder oder. Nachdem also auch nicht die wissenschaftliche Beschreibung im Vordergrund steht, sondern die theologische Bedeutung, sollten wir uns der Frage zuwenden, was soll es dann bedeuten? Das ist unser nächster Punkt. Was soll die jungfräuliche Empfängnis und Geburt bedeuten? Und da wir uns schon im Lukas-Evangelium befinden, können wir auch gleich hier anfangen. Dort heißt es unten, darum. Und dieses Darum ist wichtig. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Also wir finden gleich zwei Bedeutungen dieser einzigartigen Empfängnis. Zuerst heißt es hier, dass das Kind, das von Maria geboren wird, heilig ist. Das ist die erste Antwort, was das bedeutet. Es ist ein heiliges Kind, der nächste Punkt hier. Heilig kann zwei Bedeutungen annehmen. Zum einen werden Menschen und auch Dinge, die Gott für sich und seine Zwecke abgesondert hat, als heilig bezeichnet. Besonders häufig finden wir den Ausdruck im dritten Buch Mose, wo alles, was mit dem Tempel zu tun hat, heilig sein muss, geheiligt werden muss. Die zweite Bedeutung hängt eng mit dieser ersten zusammen, denn während Menschen geheiligt werden müssen, ist Gott derjenige, der von sich aus heilig ist. Also Gott ist gänzlich anders als wir Menschen. Er ist Schöpfer und nicht Geschöpf. Er ist vollkommen rein und nichts Unreines darf in seine Gegenwart kommen. Daher auch die erste Bedeutung, Reinheit und Heiligkeit, sind eng miteinander verbunden. Gott ist von sich aus heilig. Das Geschaffene muss geheiligt werden. Die Heiligkeit Gottes umfasst seine Vollkommenheit. In ihm ist keine Finsternis, keine Ungerechtigkeit, keine Lieblosigkeit, keine Sünde und auch keine Begrenztheit, abgesehen von seinem eigenen Charakter, der eben von Liebe charakterisiert ist. Also um welche Form von Heiligkeit handelt es sich hier? Ist dieses Kind geheiligt, da es sich um ein Geschöpf handelt? Ist das durchaus eine Möglichkeit? Oder ist das Kind von Gott und deshalb von sich aus heilig? Auch das ist möglich. Ein Predigtext Aus dem Hebräerbrief lasen wir, dass Jesus in allem versucht wurde wie wir, jedoch ohne Sünde. Diese Sündlosigkeit des Herrn Jesus beginnt mit seiner Empfängnis als heiliges Kind durch den Heiligen Geist. Er steht für einen Neuanfang, eine heilige Blase, wenn man so will, in dieser unheiligen, sündhaften Welt. Aber ganz trennen lassen sich diese beiden Formen von Heiligkeit nicht. Und dazu kommen wir nachher noch einmal, wenn ich dran denke. Es gab keinen Moment, in dem Jesus Christus nicht heilig war. Ja, diese Schöpfung ist gefallen als Ganzes. Jesus ist abgeschirmt durch die Kraft und die Gegenwart Gottes vom ersten Moment der Empfängnis an heilig. Nichts Böses oder Sündhaftes kann ihn verderben. Und wir müssen uns bewusst sein, dass diese Erklärung, dass Jesus heilig ist, mit der Jungfrauengeburt zusammenhängt. Denn hier heißt es, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige Sohn Gottes genannt werden. Also es wird heilig sein. Warum? Weil Gott in dieser Empfängnis wirkt. Was das bedeutet, ist, dass inmitten einer gefallenen und damit auch unheiligen Welt Gott einen Neuanfang, einen heiligen Neuanfang schafft. Einen unbelastenden Neuanfang, der Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Denn nur Heiliges darf ja in Gottes Gegenwart kommen. Jesus ist also, wie schon gesagt, wie eine sündenfreie Blase inmitten eines Meers aus Sünde. Und damit verbindet sich eine große Hoffnung. Was, wenn andere Menschen teilhaben könnten an diesem Neuanfang? Teilhaben an Jesu Sündlosigkeit, an Jesu Heiligkeit. Nun, Jesu Heiligkeit wird möglich durch die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria. So schafft Gott einen sündlosen Neuanfang in Jesus Christus. Und der Umkehrschluss scheint zu sein, ohne Jungfrauengeburt auch nichts Heiliges. Der zweite Begriff, der hier auftaucht, ist Sohn Gottes. Das ist der zweite Punkt auch, der nächste. Und auch diese Bezeichnung von Jesus Christus ist die direkte Konsequenz der jungfräulichen Empfängnis. Auch das sehen wir wieder an diesem Darum am Anfang. Die Kraft Gottes wird dich überschatten, darum wird der Sohn Gottes genannt werden. Aufgrund von Gottes Überschattung ist Jesus Sohn Gottes. Also Sohn Gottes ist kein Begriff, der in der Bibel zum ersten Mal an dieser Stelle auftaucht. Im Alten Testament wird einerseits Israel von Gott als mein Sohn bezeichnet. Außerdem werden spezifisch die israelitischen Könige als Sohn Gottes bezeichnet. Schaut euch dazu Psalm 2 an zum Beispiel. Und man kann sich das so vorstellen, dass der König am Tag seiner Krönung von Gott als Sohn adoptiert wurde. Ja, und dadurch wurde seine Herrschaft legitimiert, weil er Sohn Gottes ist und damit eine abgeleitete Autorität von Gott hat. Auch in Lukas 1 besteht ein klarer Zusammenhang zwischen dem Sohn des Höchsten und dem Königtum über Israel. Wenn wir die Verse 31 bis 34 auf der nächsten Folie anschauen, dann sagt der Engel dort zu Maria, sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Der Sohn des Höchsten wird mit einem königlichen Nachkommen von David gleichgesetzt. Daraus darf man allerdings nicht schließen, dass Jesus nur einer von vielen Adoptivsöhnen ist. Denn die Begründung in Vers 35 lautet ja völlig anders. Er sagt, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird Jesus Sohn Gottes genannt werden. Ja, bei Jesus ist quasi umgekehrt wie im Alten Testament. Schon vor der Krönungszeremonie ist Jesus Christus Sohn Gottes und zwar deshalb, weil Gottes Geist auf einzigartige Weise seine Empfängnis bewirkt hat. Er ist Sohn Gottes aufgrund der jungfräulichen Empfängnis, ja, das darum zeigt uns das. Er ist nicht Gottes Sohn aufgrund seiner Krönung als König, die geschieht ja erst viel später, ja, nur nebenbei, am Kreuz. Von diesem Punkt, dass Jesus der einzigartige Sohn Gottes ist, braucht es noch einen kleinen Schritt hin bis zu der Erkenntnis, dass Jesus als Sohn Gottes tatsächlich auch Gott der Sohn ist. Eines ist aber völlig klar, Jesu Herkunft und Ursprung ist völlig anders als unsere. Er ist Sohn Gottes von Geburt an und nicht durch Adoption. Aber gleichzeitig ist die Adoption natürlich auch eine Hoffnung für uns. Was, wenn wir Kinder Gottes werden dürften? Als Lukas im Neuen Testament die Herkunft von Jesus Christus bis Adam zurückverfolgt, da gibt er der Bezeichnung Sohn Gottes darüber hinaus noch eine weitere Bedeutung. Und das ist, dass er auch Adam als Sohn Gottes beschreibt. Und damit deutet er schon an, was der Apostel Paulus dann später im Römerbrief im Detail ausarbeitet. Adam ist sein erster Sohn Gottes, doch er ist gefallen. Jesus ist sein zweiter Adam, ein wahrer Sohn Gottes. Und durch ihn ermöglicht Gott die Umkehr dessen, wo Adam gefallen ist und gesündigt hat. Er ermöglicht einen sündlosen Neuanfang durch einen neuen Sohn Gottes. Hier beginnt eine neue Menschheit, direkt von Gott. Und das wird nur möglich aufgrund dieser einzigartigen Jungfrauenempfängnis und Geburt. Nur durch sie wird diese Vater-Sohn-Beziehung möglich. Nur durch sie wird Gottes Gegenwart in unserer Mitte real. Nur durch sie beginnt eine neue Menschheit, ausgehend von diesem neuen wahren Sohn Gottes. Also gehen wir diesen kleinen Schritt, den ich schon angedeutet habe, um zur göttlichen Natur von Jesus Christus zu kommen. Und zu dieser dritten Bedeutung der jungfräulichen Empfängnis kehren wir zum Matthäus-Evangelium zurück. Wir finden sie in Kapitel 1, Vers 23. Dort bezieht sich Matthäus auf ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, sie, eine Jungfrau, wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn Immanuel nennen, Gott mit uns. Matthäus sieht also in der Geburt von Jesus die Erfüllung einer Prophezeiung aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihn Immanuel nennen. Und vielleicht gleich vorneweg, diese Prophezeiung wird oft angezweifelt. Und der Hintergrund ist der, dass das hebräische Wort Alma, das hier mit Jungfrau übersetzt wird, theoretisch auch einfach junge Frau im heiratsfähigen Alter bedeuten könnte. Es muss nicht Jungfrau bedeuten, sondern muss nur junge Frau bedeuten. Für Jungfrau gibt es daneben noch ein spezifischeres Wort, nämlich Betula. Aber so bedeutend dieser Einwand erscheinen mag, dieser Einwand überzeugt nur auf den ersten Blick. Zum einen ist die Bedeutung von Alma nirgendwo in der Bibel eindeutig nicht Jungfrau. Ja, vielmehr ist es auch an anderen Stellen eindeutig, dass es sich nicht nur um eine junge Frau handelt, sondern eben um eine jungfräuliche junge Frau im heiratsfähigen Alter. Und ich gebe euch hier ein Beispiel. Könnt ihr euch gerne aufschreiben, 1. Mose 24, 43. Dort schickt Abraham seinen Knecht auf die Suche nach einer Alma für seinen Sohn. Und es ist kulturell unvorstellbar, dass damit jung und heiratsfähig gemeint ist, aber nicht jungfräulich. Ja, er sucht eine unverheiratete, junge, heiratsfähige Frau, und es ist völlig eindeutig, es ist unvorstellbar, dass es nicht auch eine jungfräuliche junge Frau bedeuten muss. Auch das Gesetz des Mose legt höchsten Wert darauf, dass unverheiratete Frauen und übrigens auch Männer keinen Sex haben. Und auch Maria sagt ja, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Also man kann diese Vorhersage tatsächlich nur so lesen, dass es sich auf eine Jungfrau bezieht. Diese Bedeutung wurde übrigens auch von den jüdischen Übersetzern des Alten Testaments vorausgesetzt. Die Bibel, die das Alte Testament ins Griechische übersetzt hatten, die sogenannte Septuaginta, also das griechische Alte Testament, übersetzt Alma in Jesaja 7, Vers 14, zweifelsfrei mit Parthenos, also mit Jungfrau. Von jüdischer Seite war also schon vor der Geburt von Jesus das gängige Verständnis dieser Prophezeiung in Jesaja 7, dass es sich um eine jungfräuliche Geburt handeln muss. Und erst nachdem die christliche Verkündigung begann, diese Prophezeiung auch missionarisch einzusetzen. Schaut mal, hier wird es vorhergesagt. Erst dann wurde die Septuaginta von jüdischer Seite irgendwann als fehlerhaft abgelehnt. Das ist interessant, diese chronologische Abfolge. Also so viel nur als kurzen Hintergrund zu dieser Auslegung von Jesaja 40 und 14 und der Frage, ob damit tatsächlich eine jungfräuliche Empfängnis von diesem Immanuel, diesem Gott mit uns, vorausgesetzt wird. Und die Antwort ist ganz klar ja. Man muss sich schon etwas zusammenkonstruieren, damit es nicht auf die Bedeutung Jungfrau hinausläuft. Aber von solchen Debatten wollen wir uns gar nicht ablenken lassen von der eigentlichen Bedeutung dieses Verses, denn die hat es ja wirklich in sich. Jesaja stellt eine Verbindung her zwischen der Geburt von einer Jungfrau Maria und Gottes Gegenwart, Gott mit uns. Sprich, wenn Maria keine Jungfrau gewesen wäre, könnte Jesus auch nicht Gott mit uns sein. Denn damit würde die Prophezeiung nicht erfüllt und wir würden immer noch warten. Und durch diese Ansage, Gott mit uns hier, wird das Überschatten bei der Empfängnis, also Gottes herrliche Gegenwart in diesem Moment, von einer punktuellen Gegenwart zu einer permanenten Gegenwart. Gott mit uns. Gott ist nicht nur in der Empfängnis gegenwärtig, sondern in und durch Jesus Christus ist Gott dauerhaft mit uns. Und an der Stelle ist es schwer zu sehen, wie dies etwas anderes bedeuten könnte, als dass in Jesus Gott Mensch wurde. Seine Gegenwart ist Gott mit uns. Wo er gegenwärtig ist, ist Gott gegenwärtig. Hier treffen sich wahrer Mensch und wahrer Gott. Und deshalb ist es auch schwer, das Heilige und das Geheiligte voneinander zu trennen. Denn wenn Jesus der Sohn Gott, also Gott der Sohn ist, dann ist er von Anfang an heilig. Aber das Menschliche, das hier entsteht, das Gott hier neu entstehen lässt, ist geheiligt. Das Geschaffene wird geheiligt. Gott, der Mensch wird, ist natürlich von Anfang an heilig. Und so ist er heiliges Kind von Anfang an. Die Geburt Jesu von einer Jungfrau beweist zwar nicht, dass Gott in Jesus Christus menschliche Gestalt annahm, aber sie ist das notwendige Fundament dafür. Denn ohne sie wäre diese Prophezeiung noch nicht erfüllt. Aber der Ursprung und die Herkunft von Jesus Christus ist unheimlich wichtig, damit dieser Neuanfang möglich wird. Denn nur wenn hier Gott eine sündenfreie Blase, einen sündenfreien Neuanfang beginnt, ist tatsächlich auch unsere Hoffnung in Jesus mit Gott Gemeinschaft zu haben, überhaupt möglich. Ja, sie beweist es nicht, aber sie ist notwendig, damit Gott in Jesus Christus unser Herr und Erlöser sein kann. Und das heißt, wir brauchen uns dieser Wahrheit nicht zu schämen. Wir sollten für sie dankbar sein. Wir sollten sie freimütig weitersagen, denn darin besteht die Hoffnung der Menschheit. Gott beginnt einen Neuanfang, der ohne die Jungfrauengeburt nicht möglich wäre. Und in diese Richtung geht auch unser letzter Punkt. Die vierte Bedeutung der jungfräulichen Empfängnis besteht darin, dass sie Gottes Initiative für unsere Rettung darstellt. Gottes Initiative, das ist unser vierter Punkt. Dazu gehen wir zu einer Stelle, die wir jetzt noch nicht angeschaut haben oder gelesen haben, und zwar an den Anfang des Johannesevangeliums. Dort schreibt Johannes, dass alle, die Jesus als Herrn und Erlöser annehmen und bei sich aufnehmen, von ihm das Recht empfangen, Gottes Kinder zu werden. Und dann folgt ein Satz, den man genauso auf Gottes Kinder allgemein als auch auf den einzig geborenen Sohn Gottes im Besonderen anwenden kann. In Vers 13 heißt es, dass Gottes Kinder, und darin muss Gottes Sohn eingeschlossen sein, dass sie weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, wenn Jesus Christus durch den Willen eines Mannes geboren wäre, zum Beispiel durch Josef, dann lege die Initiative zu unserer Errettung in menschlicher Hand. Dann wäre die Identität von Jesus Christus auch nicht mehr allein Gott gegeben, sondern von menschlichen Entscheidungen und sexuellem Begehren abhängig. Und das schließt Johannes hier kategorisch aus. Er sagt, hier gibt es keinen Anteil von Menschen an Gottes rettender Initiative. Der absolute Neuanfang, den wir Menschen so dringend brauchen, geht allein auf Gottes Wirken zurück. Jesus Christus wäre ansonsten einfach ein weiterer Mensch, wenn es nicht Gott wäre, der hier diesen Neuanfang beginnt. Gott wird Mensch in Jesus Christus, weil Gott allein unser Retter ist. Er wird deshalb einer von uns, weil einer von uns unsere Schuld sühnen musste. Aber er ist wahrer Gott, weil nur Gott allein den Preis für die gesamte Menschheit auch bezahlen konnte. Und deshalb ist es notwendig, dass sich in diesem Kind Gott und Mensch vereinen. Und deshalb brauchen wir die Jungfrauengeburt, weil nur so Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person sein kann. Und weil das für uns so schwer begreiflich ist, weil wir die biologischen Zusammenhänge nur allzu gut kennen, deshalb erinnert der Engel Maria und uns daran, bei Gott ist nichts unmöglich. Wie könnte es schwer für Gott sein, diesen Neuanfang im Leib von Maria zu beginnen. Es gibt noch vieles mehr zu sagen zur jungfräulichen Empfängnis und zur Geburt von Jesus Christus und noch viel mehr zur Fleischwerdung von Jesus Christus. Ich hoffe, dass wir uns nach dem Gottesdienst auch weiter darüber unterhalten können. Aber eines ist klar, die Geburt von Jesus, von der Jungfrau Maria, wird so lange auf Skepsis stoßen, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Machen wir uns da keine falschen Hoffnungen. Klar ist aber hoffentlich auch geworden, dass ohne diese Geburt von einer Jungfrau kein Neuanfang in Jesus Christus möglich gewesen wäre. Durch diese Geburt wurde Jesus zum heiligen Kind ohne Sünde, zum einzigartigen Sohn Gottes und zum atemberaubenden Gott mit uns. Und auch wenn wir nicht alle wissenschaftlichen Details kennen, lässt uns die Bibel nicht im Zweifel über die theologische Bedeutung dessen, was Gott hier getan hat. Wir brauchen diesen Neuanfang durch einen neuen Adam. Wir brauchen den Sohn Gottes und Gott den Sohn, der uns heimführt zu Gott, zu seinem Vater und zu unserem. Und wir brauchen ihn als Gott mit uns, damit Gott allein, aus seiner Gnade allein, unsere Rettung vollbringt. Wir brauchen die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria. Ansonsten bleibt uns nur noch eine jungfräuliche Geburt des Universums. Und das ist noch schwerer vorstellbar. Also bleiben wir doch bei der Jungfrauengeburt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du in Jesus Christus einen Neuanfang mit uns Menschen vorgenommen hast. Wir danken dir für deine große Liebe, mit der du deinen Sohn in die Welt gesandt hast als Sühnopfer, um für unsere Sünden zu bezahlen. Wir danken dir, dass er ohne Sünde und völlig heilig war, damit auch wir heilig vor dir stehen können, in ihm und durch ihn. Wir danken dir, dass er dein Sohn ist und wir dadurch wissen können, wie du bist. Und durch diese Erkenntnis in Liebe selbst zu deinen Kindern werden können. Und wir danken dir, dass du durch ihn mit uns Gemeinschaft hast. Und wir bitten dich, lass uns diese wunderbare Gemeinschaft im Glauben an Jesus Christus und insbesondere im Glauben an die Jungfrauengeburt dankbar annehmen. In Jesu Namen. Amen.